Die Lesungen sind aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Szene von der Kreuzigung. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Obersten und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk verführt. Und seht, ich habe ihn vor euch verhört und habe an dem Menschen keine Schuld gefunden, deren ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt. Und seht, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen und freigeben. Er musste ihnen aber zu diesem Fest einen freigeben. Da schrien alle miteinander: Weg mit diesem und gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da rief ihnen Pilatus nochmals zu und wollte Jesus freilassen. Sie schrien aber: Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sagte zum dritten Mal zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Ich habe keine Ursache für ein Todesurteil an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und freigeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei und das der Hohepriester nahm überhand. Pilatus aber entschied, ihrer Bitte zu entsprechen und gab ihnen den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen worden war, um den sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einer zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten: Er hat anderen geholfen. Er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, traten heran und brachten ihm Essig und sagten: Bist du der König der Juden? Dann hilf dir selber. Es waren aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte: Bist du Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Ja, in unseren Lesungen wurden wir gerade schon mit hineingenommen in die Geschehnisse vor 2000 Jahren. Und das Blatt scheint sich für Jesus gewendet zu haben. An Palmsonntag noch zog er unter dem frenetischen Jubel der Menge in Jerusalem ein. Die Bedeutung seiner Ankunft war nicht zu überschätzen. Die Propheten haben ihn schließlich schon viele Jahrhunderte zuvor als einzigartigen Gast angekündigt. Jesus kommt als König in seine Stadt. Gott selbst hat ihn gesandt, er soll den Frieden bringen. Und nun hat die Menge das Kreuzige über ihn geschrieben. Auf rein menschlicher Ebene könnte man sagen, Jesus hat sich einfach verkalkuliert. Er hat zu sehr den Status quo in Frage gestellt. Die Großen und Einflussreichen in Jerusalem haben sich zu sehr von ihm bedroht gefühlt. Sie putschen die Menge gegen ihn auf, locken ihn in einen Hinterhalt und nehmen ihn fest. In einem skandalösen Scheinprozess wird Jesus zum Tode verurteilt und er selbst sagt dazu nichts. Nun hängt er an einem Kreuz, außerhalb von Jerusalem, an einem Freitagnachmittag vor etwa 2000 Jahren. Und hier lesen wir nach, wie sich das alles abspielt. In Vers 32 heißt es, es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Lukas sagt nicht viel über die Grausamkeit dessen, was hier geschieht. Und wahrscheinlich muss er das auch nicht. Doch gehen wir direkt zu Vers 38, wo es heißt, es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Das ist der König der Juden. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Gott durch die Propheten seinen König ankündigt, Zacharia, Jesaja, Jahrhunderte früher. Und hier nun sehen wir Gottes König. Und er wird hingerichtet. Während Gottes auserwählter König umgebracht wird, stehen rings um ihn herum Leute, die sich über ihn lustig machen. In Vers 35 heißt es, das Volk stand da und sah zu, und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten, er hat anderen geholfen. Er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Das Volk und die Obrigkeit, sie verspotten ihn. Wie kann Gott den Hohn und Spott aushalten, mit dem die Menge seinen König überschüttet? Alle verhöhnen seinen auserwählten König. Selbst einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird, macht mit, Vers 39, einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte, bist du Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Das muss man sich vorstellen. Da auf diesem Hügel vor Jerusalem stehen drei Kreuze. Jesus hängt am mittleren, links und rechts von ihm stehen zwei weitere Kreuze. Da hängt also ein Verbrecher links neben Jesus. Er hat nur noch wenige Stunden zu leben. Und in seinem Leben hat er zweifellos viel Falsches, viel Böses angerichtet. In einigen Stunden wird er sich dafür vor Gott verantworten müssen. Und hier hängt er und verhöhnt mit seinen letzten Atemzügen Jesus Christus, den König, der unschuldig an diesem Kreuz sterben muss. Er wird zum Sinnbild für die menschliche Auflehnung gegen Gott. Es gibt nichts Tragischeres, als wenn Menschen innerlich ihre Fäuste geballt haben und sie gegen Gott schütteln, bis zum letzten Atemzug. Doch es muss nicht so enden. Nicht jeder reagiert so und der andere Verbrecher weist den anderen zurecht. Vers 40. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Der zweite Verbrecher erkennt den Ernst seiner Lage. Nur die schlimmsten Kriminellen werden auf diese Weise hingerichtet und das Todesurteil über ihn bringt ihn zur Einsicht, dass er zu Recht verurteilt wurde. Bald wird er vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und davor fürchtet er sich. Seine Furcht ist berechtigt. Er hat große Schuld auf sich geladen und wird dafür vor dem gerechten Gott Verantwortung übernehmen müssen. Und er erkennt in Jesus seine einzige Hoffnung. Und deshalb sagt er in Vers 42 zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Während alle um ihn herum spotten, ihren Hohn über Jesus ausschütten, da hat dieser Verbrecher einen Moment der Klarheit. Und er erkennt, dass der Schein trügt. Er erkennt, dass Jesus nicht der Verlierer ist, sondern Gottes Auserwählter. Er erkennt, dass Jesus als Gottes auserwählter König auf dem Weg in sein Königreich ist. Nicht mehr lange, dann wird er seine Herrschaft antreten. Während alle um ihn herum spotten, da hat der Verbrecher in diesem Moment alles ganz klar vor Augen. Und so wirft er sich innerlich vor diesem König auf die Knie und sucht Zuflucht bei ihm. Jesus, bitte hilf mir. Ich will zu dir gehören. Ich will dir vertrauen. Und Jesus, der König Gottes über die gesamte Schöpfung, schaut den Verbrecher an und sagt, Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Was für ein Versprechen. Jesus, der mächtigste König mit der Autorität Gottes, verspricht diesem Verbrecher, dass sein Platz im Paradies sicher ist. Er wird mit Jesus in dessen Königreich sein. Es ist unfassbar. Womit hat der Verbrecher sich das verdient? Womit? Er hat es sich nicht verdient. Und genau das ist der Punkt. Dieser Verbrecher fragt Jesus aus Verzweiflung, aus Hoffnungslosigkeit nach einem Brotkrumen. Und König Jesus gibt ihm eine riesen Sahnetorte. Alles, wonach er fragt, ist, dass Jesus an ihn denkt, aber Jesus verspricht ihm viel mehr. Er verspricht ihm eine Beziehung. Jesus sagt, du mit mir im Paradies gemeinsam. Kein anderer Mensch hat jemals in der Bibel eine so felsenfeste Zusage von Jesus erhalten wie er. Kein Mensch. Er wurde nie getauft, er wurde nie konfirmiert, er hat nie Abendmahl gefeiert und war nie Kirchenmitglied, er hat mit Sicherheit nie Geld gespendet und war bestimmt keine moralische Stütze der Gesellschaft, er hat ein Leben der Rebellion gegen Gott gelebt. Alle Gebote gebrochen und die, die er nicht gebrochen hat, für die hatte er einfach keine Zeit mehr. Doch er ist der Einzige in der ganzen Geschichte Gottes in der Bibel, den Jesus anschaut und sieht, zu dem er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dort werden wir zusammen leben und ein Fest feiern. Hier geht es um gute Werke. Denn was hier geschieht, bedeutet, dass Jesus Augenblicke vor seinem Tod die Vorstellung als völlig absurd verwirft, dass irgendjemand durch gute Werke in den Himmel kommen könnte. Wenn es um gute Werke ginge, dann wäre die Zusage, die Jesus ihm hier macht, ein absoluter Skandal. Sie hätte therapeutischen Wert, aber nicht mehr. Dieser Mann hat kein einziges gutes Werk getan. Und trotzdem wird er bei Jesus im Paradies sein. Was also tut dieser Mann? Er fürchtet Gott, Er erkennt das Problem seiner Auflehnung, seiner Rebellion gegen ihn. Er weiß, dass er Bestrafung verdient hat. Und er erkennt in Jesus Gottes auserwählten König und bittet ihn um seine Hilfe. In Jesus erkennt der Verbrecher seine letzte Hoffnung. Ihm wird klar, dass Jesus durch seinen Tod irgendwie den Schlüssel zum Paradies in der Hand hält. Und deshalb will er nur eins, sich Jesus anvertrauen. Er entscheidet sich gegen die Spötter, gegen die Menge und vertraut sich Jesus an. Und Jesus gibt ihm diese Garantie. Eine Garantie für seine Zukunft, für eine Ewigkeit, für eine Beziehung mit Gott. Seht ihr das Problem damit? Am Palmsonntag wurde Jesus als gerechter König angekündigt, der Unrecht vergelten würde. Seine Gerechtigkeit ist das Fundament für den Frieden, den er bringt. Doch hier verkündigt Jesus trotzdem diesem Verbrecher, der nichts als Bestrafung verdient hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Freier Eintritt in den Himmel. Wie kann das sein? Oder, wenn wir das auf uns beziehen, auch uns wurde am letzten Sonntag vor Augen geführt, dass wir nicht nur Opfer sind, sondern auch Täter. Wir alle sind Teil des Problems. Das Problem ist nicht nur dort draußen, sondern hier drin. Wir alle sind schuldig geworden aneinander und vor Gott. Und wenn der Gerechtigkeit Genüge getan werden sollte, dann stecken wir im selben Boot wie der Verbrecher. Wie also kann Jesus Gerechtigkeit und Vergebung zusammenhalten? Den Hinweis finden wir in Vers 41. Dort sagt der zweite Verbrecher, wir sind zu Recht von diesem Urteil betroffen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Jesus hat nichts Unrechtes getan. Er ist der König über die Welt, den Gott selbst auserwählt hat. Als Jesus getauft wird, da spricht Gott ihn als Sohn an und sagt, du bist mein Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Auch das sagt Gott zu keinem anderen Menschen. Außer Jesus gibt es niemanden, zu dem Gott das sagen könnte. Lange Zeit wurde ja Mutter Teresa als menschliches Ideal der guten Person betrachtet. So langsam gerät sie vielleicht etwas in Vergessenheit und ich weiß nicht, ob sie zwischenzeitlich durch jemanden anderen ersetzt wurde. Aber viele Menschen wissen noch von ihrem aufopferungsvollen Dienst für arme Menschen in Kalkutta. Doch auch in ihrem Leben gab es die Symptome der Auflehnung gegen Gott und seinen auserwählten König. Selbst die besten Menschen sitzen im selben Boot, gehören zu uns. Wir alle haben Gott die Stirn geboten. Wir alle, außer Jesus. Jesus ist der einzige Mensch, der Gott, seinem Vater, immer und in allem gefallen hat. Er ist der einzige, der auf die rechte Weise gelebt hat. Er ist der einzige, der unschuldig ist. Der einzige, der keine Strafe verdient hat und nie hätte sterben sollen. Warum also hat Gott Jesus sterben lassen? Oder vielleicht ist das gar nicht die richtige Frage. Gott ist hier ja kein passiver Zuschauer. Die richtige Frage lautet, warum sandte Gott Jesus überhaupt erst in diese Welt, um unschuldig zu sterben, wenn er überhaupt nichts falsch gemacht hat? Wie sieht Gottes Plan eigentlich aus, den er mit Jesus hat? Gottes Plan sieht so aus. Gott hat Jesus an meiner Stelle bestraft. In seinem unschuldigen Tod nimmt Jesus freiwillig aus Liebe den Zorn Gottes auf sich, der sonst mir gelten würde. Er bezahlt die gerechte Strafe, damit ich Vergebung empfangen kann. Gott kann nicht einfach so tun, als ob das, was wir angerichtet haben, nichts ausmacht. Es macht etwas aus. Aber jetzt kann Gott sagen, ja, es macht etwas aus, aber es ist erledigt. Die Strafe wurde ein für alle Mal bezahlt. Der Tod Jesu für mich sprengt meine Vorstellung darüber, wie groß, wie breit und wie tief die Liebe meines Königs für mich ist. Seine Liebe ist zu groß, als dass ich sie tatsächlich jemals vollständig begreifen könnte. Und für mich war es eine der größten Überraschungen. In Australien, als ich den englischen Namen für Karfreitag hörte, viele von euch kennen ihn, auf Englisch heißt er Good Friday, der gute Freitag, weil es nie einen besseren Freitag gab oder jemals geben wird, als diesen Freitag, an dem Jesus voller Liebe für uns sein Leben gibt, für Leute wie den Verbrecher und für Leute wie dich und mich. Weil unser König dort am Kreuz für uns starb, kann uns unsere Auflehnung gegen Gott vergeben werden. Und wenn du dich für ihn entschieden hast oder dich vielleicht neu und zum ersten Mal für ihn entscheidest, dann wird dich Jesus, dein König, der für dich starb und den Gott wieder zum Leben erweckt hat, in seinem Königreich willkommen heißen. Du wirst mit ihm im Paradies sein. Am Kreuz begegnen wir also Jesus inmitten von zwei Verbrechern und ihr Schicksal entscheidet sich an ihrer Reaktion auf Jesus. Jesus drängt sich keinem auf, aber denen, die ihm Glauben schenken, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, denen gibt er die felsenfeste Gewissheit heute, hoffentlich nicht heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Also lasst uns Jesus so gegenübertreten wie der zweite Verbrecher, im Bewusstsein, dass wir gerechte Strafe verdienen. Seien wir ehrlich. Aber auch im Vertrauen, dass Jesus uns eine Zuflucht geschaffen hat, durch seinen Tod. Wenn wir ihn als König und Retter annehmen, weil er unsere Strafe für uns getragen hat, dann können wir zu ihm hinfliehen, in Sicherheit, in sein Reich. Wie also treten wir ihm gegenüber? Wahrscheinlich macht es für die meisten von uns Sinn, dass wir Jesus nicht verspotten sollen. An diesen Gedanken können wir uns vielleicht eher gewöhnen, vor allem als Christen, als wir uns daran gewöhnen können, Zuflucht bei ihm zu suchen. Zuflucht bei Jesus zu suchen heißt, dass ich mich auf Jesus verlasse und nicht auf mich selbst. Und das ist das Schwierige, denn wir wurden alle darauf getrimmt, dass wir aus eigener Kraft unsere Ziele erreichen können. Wir haben gelernt, uns selbst zu vertrauen. Wir sind Meister unseres Schicksals, unabhängig. Wir wollen uns auf niemanden sonst verlassen. Und wenn ich in den Himmel will, dann lieber, indem ich selbst gut genug bin, als dass ich mich auf Gott oder sonst jemanden verlasse. Manche Menschen denken vielleicht wirklich, dass sie gut genug sein können. Und vielleicht denken andere auch, dass sie gut genug sein müssen. Aber Gott denkt völlig anders. Das Kreuz sagt uns, dass Gott uns akzeptiert, und zwar nicht wegen unserer Leistung. Denn wenn ich mich auf meine eigene Leistung verlasse, dann verlasse ich mich nicht auf Gott. Und das ist ja gerade unsere Auflehnung als Menschen auf den Punkt gebracht. Gott fragt nicht danach, was wir geleistet haben, sondern auf wen wir uns verlassen, wem wir uns anvertrauen. Wenn ich bei Jesus Zuflucht suche, so wie der zweite Verbrecher, dann höre ich auf, mich auf mich selbst zu verlassen. Ich verlasse mich auf Jesus, der meine Strafe schon bezahlt hat. Und das ist das Ende meiner Auflehnung. Und Gott sagt: Willkommen zu Hause. Wie steht es mit dir? Wird Gott dich willkommen heißen? Bist du wie der zweite Verbrecher? Willst du Zuflucht suchen bei Jesus? Wenn du ihn um einen Brotkrumen bittest, wenn du sagst, Jesus, denk an mich, dann wirst du unendlich viel mehr empfangen. Das Kreuz erinnert uns daran, dass wir ihn bitten dürfen und dass er uns diese Bitte nicht abschlagen wird. Und am Ostersonntag sehen wir das Fundament, auf dem Jesus das versprechen kann. Wenn er auferstanden in neuer Kraft unsere Errettung garantiert. Auch diese Gewissheit macht den Karfreitag zum guten Freitag. Lasst uns zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus. Wir danken dir, dass du ihn gesandt hast, um unsere Schuld am Kreuz zu tragen und uns von unserer Schuld zu befreien. Danke, dass er vollbracht hat, was wir nicht selbst vollbringen könnten. Danke, dass wir das Unmögliche nicht selbst erreichen können, sondern dass Jesus es für uns erlangt hat. Danke, dass es nicht von unseren guten Werken abhängt, die nie gut genug sein können, sondern vom guten Werk unseres Herrn Jesus an diesem guten Freitag. In seinem Namen beten wir. Amen.
Und es war um die 6. Stunde. Da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert. Und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Aber alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Und sie, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Beschluss und ihrem Handeln nicht zugestimmt hatte. Er war von Arimathäa, einer Stadt der Juden, und wartete auch selbst auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, worin noch nie jemand gelegen hatte.